Ihr Lieben, heute drehen wir den Spieß mal um, denn ich werde interviewt auf diesem Kanal, und zwar von der wundervollen Julia Zishang, die das ganz, ganz oft in ihren eigenen Podcast Bücher und Sonntage macht. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Wir haben das vor ungefähr einem Jahr schon andersrum gemacht, denn sie hatte, genau wie ich, 2025 ihr fünfjähriges Podcast-Jubiläum. Das ist total spannend, dass wir genau zeitgleich angefangen haben.
Ja.
Uns damals aber noch gar nicht kannten. Und eigentlich wollten wir dieses Interview, was ihr jetzt gleich sehen werdet, auch schon vor ungefähr einem Jahr machen. Aber dann kam das Leben und deswegen machen wir das einfach jetzt. Und deswegen, without further ado, ich übergebe das Wort an Julia.
Hi Andrea, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und dass wir, wie du schon gesagt hast, heute den Spieß umdrehen und ich dich mit Fragen löchern darf. Und ja, das Jahr 2025, das war ja wirklich ein sehr krasses Jahr für dich und es hat auch viele erste Male bereitgehalten, vom Spiegel Bestseller über auch deine Verlagsbücher. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was waren denn so deine Highlights aus diesem Jahr?
Okay, ja, ich glaube, du hast schon die beiden größten auf jeden Fall genannt. Es war definitiv der Spiegel Bestseller, von dem ich ja schon seit 2018 letztendlich träume. Und es war aber ganz spannend, weil den Spiegel Bestseller zu erreichen hat sich in dem Moment, in dem ich ihn erreicht habe, überhaupt nicht so spektakulär angefühlt, wie ich das immer dachte, was auch cool war. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass ich mich vorher schon so ein bisschen gesettet hatte in den Erwartungen, die das anging. Aber ich glaube, ich habe auch so ein bisschen, da war ja so ein kleines Chaos darum mit den Lieferungen und so weiter. Ich habe mich davon auch so ein bisschen negativ beeinflussen lassen und es dann halt gar nicht so unter dem sonnigen Stern gesehen, unter dem ich es heute rückblickend sehe. Aber jetzt also fast 8 Monate später fühlt sich das einfach so krass groß an und wirklich wie so ein echter Meilenstein, weil ich glaube, es hat mir, was für mich als Autorin nochmal ein wahnsinniges Selbstvertrauen auch einfach in meine Arbeit gegeben. Und es fühlt sich tatsächlich ziemlich cool an. Und die zweite Sache mit den Verlagsbüchern, also das war ja mein erstes Verlagsbuch auch, was ich rausgebracht habe. Aber ich habe ja auch noch über Amazon Verlag 2 Bücher dieses Jahr herausgebracht. Und davon war das erste auch so ein Wahnsinnserfolg. Damit habe ich das erste Mal auf Platz 1 der Kindle E-Book Charts geschafft. Und das Buch ist auch 2 Wochen lang geblieben, was einfach so krass war. Und es war nicht nur aus dieser Sicht von wegen, okay, Ranking und Verkäufe und Bewertungen und neue Leser ein wahnsinniger Erfolg, sondern auch ein finanzieller totaler Erfolg. Und das ist so spannend. Ich durfte, das ist auch noch ein Highlight in diesem Jahr, ich durfte 2 richtig krasse Talks, wobei der eine war Workshop, der andere war ein Talk, dieses Jahr halten. Und der erste war im Januar in Mannheim auf der RomCon mit ganz vielen tollen anderen Menschen, unter anderem Mara Wolf und Saskia Lewis. Und ich habe tatsächlich zwischen den beiden gehalten und das war einfach crazy. Aber mein Topic, mein Thema auf diesem bei diesem Speech, bei diesem Talk, war Unabhängigkeit. Und ich finde es einfach so cool. Ich habe im letzten Jahr ganz, ganz viele Sachen ausgesät. Oder in den letzten 2 Jahren. Wahrscheinlich auch schon in den letzten 7 Jahren. Aber ich habe so viele Samenkörner gesetzt. Und dieses Jahr kommen ganz viele Pflanzen aus diesen Samenkörnern. Und das bedeutet für mich einfach, ich habe viele verschiedene Einkommensströme, mit denen ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen könnte, wenn ich es müsste. Also ich könnte mich auf jeden einzelnen dieser Einkommensströme fokussieren und bin dadurch nicht mehr abhängig von den anderen. Und das ist so spannend, weil ich davon halt im Januar super intensiv gesprochen habe und so viele Autorinnen das nicht so gut verstehen konnten, weil die sich halt auf eine Sache konzentrieren, zum Beispiel auf Amazon oder auf Printbücher. Und jetzt halt dann auch, dann spannend, ich bin in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo dann halt auch immer wieder das hochkommt von wegen, ja, jetzt macht halt Amazon ständig irgendwelche Änderungen. Die Zahlen sind nicht mehr so, wie sie vor 2, 3 Jahren waren. Und die hängen jetzt halt so ein bisschen in der Luft. Und ich bin mir selber einfach so dankbar, ich bin dem Leben total dankbar, dass ich in den letzten Jahren halt nicht so einen großen Erfolg hatte, dass ich mir Gedanken darum machen musste, was will ich denn ändern? Und deswegen halt diese ganzen anderen Wege noch gegangen bin. Mit den 2 sehr unterschiedlichen Verlagen, aber auch, indem ich ein neues Pseudonym nochmal aufgebaut habe, mit dem ich nicht exklusiv bei Amazon bin. Und dann halt zwischendurch aber auch so eine Sachen wie diese Speaker-Geschichten. Ja.
Der Spiegel-Bestseller hat ja auch aber so ein paar kleine Hürden mit sich gebracht. Magst du vielleicht noch was zu den Schwierigkeiten erzählen, die du da mit dem Buch hattest?
Ja, diese Schwierigkeiten, die haben sich ja dann bei Band 2 nochmal ganz intensiv gezeigt, dass es dann halt nicht auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Meiner Meinung nach, weil ich kenne ja die Verkaufszahlen, weil diese Hürden, die beim ersten Band schon so tricky gewesen sind, sich einfach nochmal viel krasser im Herbstgeschäft waren. Also der zweite Band der Kammer macht sie im September raus und mir hat eine Buchhändlerin gesagt, dass halt zu der Zeit so viele Bücher rauskommen, dass es dann halt für manche Bücher einfach wahnsinnig schwer ist, nicht an den Kunden verkauft zu werden. Also nicht, dass die Kunden so viel große Auswahl haben und deswegen die Bücher nicht kaufen. Dann, wie gesagt, die Zahlen, die ich vom September kenne, die hätten deutlich ausgereicht, um auf die Liste zu kommen. Aber es gab halt Lieferschwierigkeiten, es gab Probleme mit der Druckerei, es wurden zu wenig Bücher geliefert, ich weiß nicht, vielleicht auch zu wenig Bücher bestellt. Das kann ich so nicht sagen, weil ich bestelle es ja nicht selber, das macht ja der Verlag und ich will den Verlag auch nicht bloßstellen, weil ich einfach nicht genau weiß, was die gemacht haben. Das ist übrigens einer der großen Nachteile, wenn man ein Buch nicht selbst veröffentlicht, dass man so viele Aspekte der Prozesse nicht einsehen kann. Das ist für mich sehr, sehr schwierig als kleiner Control-Freak. Aber ich glaube, die größte Hürde für mich, und ich, ja, tatsächlich, ich glaube, das war für mich auch die größte Hürde, einfach zu akzeptieren, dass ich da keine Kontrolle habe, dass ich da nicht einfach bei der Druckerei selber anrufen kann und sagen kann, hey Leute, was ist denn hier los? Wieso kommen die Bücher nicht? Das ist nicht, weil, weißt du, wenn es mein eigener Fehler ist, wenn ich selber irgendwie Mist gebaut habe, dann kann ich damit viel besser umgehen, als wenn jemand anders Mist gebaut hat, weil ich will den anderen erstens keine Vorwürfe machen und zweitens weiß ich, machen halt alle Menschen Fehler. Ne? Wenn ich selber Fehler mache, dann weiß ich, okay, das und das hast du falsch gemacht, das und das machst du beim nächsten Mal anders, ist jetzt halt so gelaufen. Aber ja, wenn jemand anders, ich weiß ja gar nicht, ob überhaupt Fehler dabei waren, ne? Das ist ja auch immer so. Deswegen, ich glaube, die Hürden, die damit einhergegangen sind, die haben mir auf der anderen Seite auch wieder ganz, ganz viel geliefert, womit ich arbeiten kann. Denn einer der Werte, die ich dieses Jahr vertiefen wollte, ist Geduld. Und ich durfte definitiv sehr, sehr geduldig in diesen Bereichen sein. Und ja, einfach auch vom letzten Jahr, letztes Jahr war ja einer meiner Hauptwerte Vertrauen. Und das auch einfach nochmal mit reinspielen und sagen, okay, egal was jetzt hier gerade schief läuft, egal was jetzt hier gerade nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das gerne hätte. Ich darf darauf vertrauen, dass das so, wie es ist, gerade richtig ist und an irgendeinem Punkt fügt sich alles zusammen und dann weiß ich, okay, hat gepasst.
Ich glaube, der Spiegel-Bestseller ist auf jeden Fall so ein krasser Meilenstein, von dem ja wir alle irgendwie träumen. Hat sich denn bei dir durch das Erreichen irgendwas verändert?
Also ich merke es in meinem Auftreten, wenn ich jetzt zum Beispiel Buchhandlungen anschreibe oder so, ne, dass wenn ich sage, ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin, dass ich einfach ganz genau weiß, das kommt ganz anders an. Wenn ich, wenn man, ich kann mich noch an eine Situation, das war 2020, erinnern, da bin ich in einen Buchladen reingegangen. Ging die Pandemie gerade los, da waren die Buchläden noch offen, das war in Leipzig. Und da habe ich aus Versehen nicht gesagt, dass es ein Bild-Bestseller ist, das war eigentlich so mein Thriller Lara, sondern dass es ein Spiegel-Bestseller ist. Und ich habe sofort gesehen, wie die Augen, wie sich alles geöffnet hat bei dieser Buchhändlerin, als ich dieses Wort Spiegel-Bestseller gesagt habe. Und genauso ist es jetzt auch, wenn ich irgendjemandem, den ich privat kennenlerne oder halt auch als Autorin, ich kriege ganz oft immer noch Gratulation und Feedback zum Spiegel-Bestseller. Also der hat einfach eine ganz krasse Wertschätzung in der Buchgesellschaft und das merkt man definitiv. Ob sich das jetzt in den Verkaufszahlen zeigt, weiß ich nicht, denn es ist ja auch, also um auf ein anderes Buch draufschreiben zu können oder diesen Sticker draufpacken zu können, Spiegel-Bestseller-Autoren, muss man ja für jedes einzelne Buch 250 Euro bezahlen.
Oh,
Das, ja, das habe ich erst für ein einziges gemacht. Und deswegen kann ich auch noch nicht sagen, ob das jetzt da große. Wobei, also bei den E-Books weiß ich nicht, ob es da große Effekte hatte. Was ich aber durchaus merke, ich habe auf einigen Buchmessen jetzt auch schon ausgestellt seitdem, oder auf einigen Messen, dass das Buch schon anders wahrgenommen wird. Also da steht dann halt schon relativ groß als Spiegel-Bestseller, Spiegel-Bestseller-Autorin und die Leute gucken einfach anders.
ich kann mich noch erinnern, wie du mir im April ein Foto geschickt hast, wie du im roten Kleid in den Buchladen gegangen bist und dir dein Buch im Buchhandel angeschaut hast. Inwieweit würdest du sagen, hast du dir den Bestseller auch manifestiert?
Ja, total. Also dafür gibt es ja auch ein ganzes Video, was ich euch mal hiermit verlinke. Ich habe, als ich angefangen habe, mir zu wünschen, dass ich Spiegel-Bestseller-Autorin werde, ich habe so mehrere Vision Boards überall verteilt, auf meinen Geräten und so weiter. Eins zum Beispiel als Startseite von meinem Notion. Wenn ich Notion aufmache, dann sind oben nebeneinander Bild-Bestseller, New York Times-Bestseller und Spiegel-Bestseller. Also auf die Art habe ich schon sehr, sehr lange versucht, mir diesen Spiegel-Bestseller zu manifestieren. Aber ganz, ganz intensiv und ganz, ganz viel immer aus einem Mangelgedanken heraus. So in die Richtung, ich muss den haben, ansonsten werde ich nicht als wertvolle Autorin wahrgenommen. Man muss den haben, um einen bestimmten Erfolg darzustellen und sowas alles. Und ich muss den, keine Ahnung, so und so auf die Art und Weise erreichen. Und dann irgendwann habe ich aber erkannt, dass das kompletter Quatsch ist und dass ich halt Dinge nicht dadurch erreiche, dass ich glaube, sie zu brauchen, sondern dass es mir schon in ganz vielen Situationen einfach passiert, oder ich habe es in ganz vielen Situationen erlebt, dass wenn ich loslasse und wenn ich einfach davon ausgehe, dass Dinge zu mir kommen, wenn sie zu mir gehören, dass es dann viel, viel leichter ist, sie in mein Leben zu bekommen, als wenn ich ganz hart versuche, sie zu erreichen und zu kriegen. Und ich hatte immer diese Visualisierung im Kopf, dass ich in einen Buchladen gehe und frage, ob sie mein Buch aufnehmen würden, weil es die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Und diese Vorstellung war auch ganz lange noch, also bestimmt bis Dezember, war die für mich noch sehr von diesem Mangelgefühl auch geprägt. Und irgendwann kam so dieser Moment, und es war ganz spannend, weil da hat sich dann auf einmal das Wetter in meiner Visualisierung geändert. Auf einmal hat die Sonne geschienen, es war warm, obwohl ich wusste, das Buch kommt im März raus. Das ist nicht so wahrscheinlich, dass es da jetzt richtig warm ist, warm genug für ein kurzes Kleid. Und ich hatte aber halt dann auf einmal in dieser Visualisierung auch ein rotes Kleid an, wie meine Protagonistin auch. Und genau so ist es dann auch eingetreten. Also genau an dem Tag, an dem ich in diesen Buchladen gegangen bin, an dem Tag, an dem halt das Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste kam, also ich habe mir nicht extra einen sonnigen Tag ausgesucht, sondern an dem Tag schien die Sonne, es waren 20 Grad, ich konnte dieses Kleid anziehen. Und habe dann halt genau das zu dem Verkäufer gesagt, was ich sagen wollte. Die haben mein Buch trotzdem nicht aufgenommen. Es war ein Hugendubel. Hugendubel nimmt mich irgendwie Busse in Erding und ich glaube München auf. Aber trotzdem, also es war halt, ich habe halt genau, und das ist immer so spannend bei Visualisierungen, finde ich, wenn man die dann wirklich so genau durchlebt. Klar, das habe ich gesteuert. Ich habe natürlich selber entschieden, dass ich in diese Buchladen gehe. Aber mit dem Wetter auch und das Gefühl, das ich dabei hatte, das ist halt genau das gleiche Gefühl gewesen, das ich auch in der Visualisierung hatte.
Ja, es passt auf jeden Fall auch super schön zu deinem Motto, fang an, deine Träume zu leben. Und ich glaube, du hast dieses Jahr auf jeden Fall viele Träume angefangen zu leben. Gibt es denn einen Traum, den du gerne nächstes Jahr leben möchtest?
Also, es ist spannend, weil ich habe seit März, denke ich so ein bisschen, oder ich habe im März dann halt sofort, wie ich halt so bin, nach dem nächsten Traum gesucht. Ich hatte noch einige Highlights im 2025, die nach dem Spiegel-Bestseller kamen. Aber also so richtig Dinge, die ich mir visualisiert habe, von denen ich geträumt habe, waren halt nicht dabei. Und ich fand das total schön. Ich fand dieses Momentum, was ich mir dann aufgebaut hatte, was dann ja auch weiterging mit den anderen Verlagsbüchern. Ich hatte dann auch, durfte mit Freya von Korff und Alex Newton einen Workshop in London geben und hatte wahnsinnig erfolgreiche Buchmessen. Dieses Jahr das erste Mal auch Leipzig, dann Berlin war auch nochmal super erfolgreich, dann auch nochmal so eine ganz kleine Kreativmesse, die auch fast so genau, also halb so erfolgreich war wie die Buchmesse in Berlin. Und es war aber nichts jetzt irgendwie, wo ich so jetzt abends im Bett liege, die Augen zumache und dann mich dorthin träume. Das habe ich momentan gar nicht und ich finde das so schön. Ich finde das so schön, einfach in diesem Moment glücklich zu sein und mich darauf zu freuen, was kommt. Und dadurch ergeben sich dann aber auch wieder Sachen und ich habe das Gefühl, dass sich dadurch meine Intuition wieder neu aufmacht. Denn ich hatte jetzt gerade... Julia weiß es schon und ich glaube, es wird so mein Enthüllungsmoment hier in diesem Video. Ich glaube, ich teile es noch nicht vorher, denn ich habe Ich wollte schon, also vor einem Jahr, 2024, habe ich mich schon sehr intensiv mit etwas beschäftigt und dann aber beschlossen, dass ich es nicht machen möchte. Und zwar ist das eine Yogalehrerausbildung.
Yay!
und es ist so, sie hat mich vor einem Jahr schon total angesprochen, aber einerseits habe ich aus finanziellen Gründen gesagt, ich möchte es nicht, und andererseits hatte ich nicht dieses intuitive Ja in mir gespürt und dachte einfach, okay, 2025 ist nicht das Jahr dafür. Und ich wusste, und das ist witzig, weil ich habe letztes Jahr ganz viel mit Freya von Korff darüber gesprochen, aber auch mit anderen Leuten, dass 2025 ein wahnsinnig intensives Jahr für mich werden würde. Ich konnte nicht sagen, warum, aber ich hatte recht. Also sowohl mit diesen ganzen Erfolgen, über die wir gerade schon gesprochen haben, als auch privat sehr herausfordernd auf herausfordernde Art, die halt nicht so schön war. Und hatte auch ihre schönen Momente, hatte auch in diesen Krisen, aber trotzdem, es wäre viel zu viel gewesen. Und jetzt habe ich durch Zufall wieder daran gedacht, an diese Ausbildung, und dachte so, okay, ich gucke mir nochmal die Seite an, lese mir das nochmal alles durch. Und es war so wirklich, ab dem ersten Scrollen, ab dem ich das erste Foto gesehen habe, ab dem ich den ersten Satz gelesen hatte, ging mein Herz auf, es ging alles auf, und es war letztendlich genauso wie vor 8 Jahren, als ich hier um den See gejoggt bin, mit Stephen King auf den Ohren, und halt eher dieses, wenn du 1000 Wörter am Tag schreibst, dann schreibst du in 90 Tagen einen durchschnittlich langen Roman. Ich erzähle das immer wieder, aber ich erzähle das deswegen, weil das war wirklich mein Ja-Moment. Das war der Moment, in dem ich wirklich für mich einfach erkannt habe, das gehört zu mir. Und genauso, ich glaube, minimal weniger intensiv, weil das war schon, ich glaube, das war so der Moment, was so meine berufliche Laufbahn angeht. Aber diesmal war es wieder so ein krasses Jahr, und deswegen bin ich super froh, einfach offen zu sein für alles und mich nicht so sehr auf ein Ziel zu versteifen jetzt gerade und zu sagen, ich träume jetzt aber davon und ich muss jetzt dafür alles geben, sondern ich glaube, für mich ist gerade mein Ziel, wenn man es so nennen möchte, dass ich für mich losgehe und dass ich die Dinge tue, die gerade zu mir gehören, und dass ich mir halt den Raum gebe, um diese Sachen auch zu erforschen und für mich auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, das Größte beim Träumeleben, denn einer meiner wichtigsten Werte über allen geordnet ist Freiheit, und diese Freiheit zu haben, mir selbst zu folgen, ist unheimlich wertvoll.
Ich fand es auch gerade so schön, einfach zu sehen, wie deine Augen angefangen haben zu leuchten, als du jetzt von dieser Yoga-Lehrer-Ausbildung erzählt hast. Also da hat man schon wirklich einfach dir angesehen, dass es ein richtiges Herzensthema auch ist. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was du da nächstes Jahr drüber erzählen wirst.
Ja, ich auch.
Weil du auch vorhin jetzt schon erwähnt hast, so deinen Moment mit den also Stephen King angehört hat, dass mit 1000 Wörtern pro Tag schreibt man in 90 Tagen ein Buch. Kannst du dich denn noch so an deine Anfänge so erinnern? Weil vor allem finde ich es ja sehr krass, für dieses Jahr hast du dir auch noch ein anderes Ziel gesteckt, nämlich von 1000 Wörtern am Tag hast du dich ja ziemlich gesteigert und möchtest ja dieses Jahr die 1 Million Wörter noch schaffen. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen, ja, einfach so deinen Prozess erzählen, wie es angefangen hat und wie du jetzt zu dieser 1 Million Wörter Challenge gekommen bist?
Also zuallererst, wenn man sich vornimmt, 1000 Wörter am Tag zu schreiben, was nicht wenig ist, es ist wirklich nicht wenig, dann sollte man schreiben können. Also nicht jetzt vom Kreativen her, sondern man sollte tippen können. Das ist schon mal dahingestellt. Und das konnte ich. Und das konnte ich auch schon sehr lange. Das habe ich mir selber auf einer uralten Schreibmaschine beigebracht, als ich 12 war. Seitdem konnte ich 10 Finger schreiben und habe das seitdem immer weiter verbessert. Deswegen, diese 1000 Wörter am Tag zu schreiben, wenn man nicht 10 Finger schreiben oder 8 Finger schreiben ja auch manche, oder wenn man kein gutes System hat, um zu schreiben, es kann auch diktieren sein oder man kann auch super schnell mit dem Stift sein oder irgendwas, dann sind 1000 Wörter am Tag einfach wahnsinnig viel. Und für manche sind die auch so wahnsinnig viel. Für mich, die einfach viel zu schnell denkt in vielen Bereichen und die gar nicht schnell genug eigentlich schreiben kann für die Art, wie sie denkt, ist es relativ leicht auch schon damals gewesen, diese 1000 Wörter zu schreiben. Damals war es ungefähr 1 Stunde für mich. Und das hat sich aber extrem entwickelt. Und das hat sich aber auch, auf, auch das hat sich nicht straight nach oben entwickelt, sondern wirklich so sehr, sehr wellenförmig. Und es gab auch Zeiten, als ich meinen fünften Thriller zum Beispiel geschrieben habe, habe ich einfach gemerkt, dass das nicht mehr ich bin in dem Moment. Dass bestimmte Bücher einfach in dem Moment nicht zu mir gehört haben. Und auch da, manche würden es von außen betrachtet vielleicht eine Schreibblockade nennen. Ich nenne es für mich einfach zu mir zurückfinden, weil ich in der Zeit gar nicht geschrieben habe und mich dann wirklich dazu zwingen musste zu schreiben. Und ab dem Moment aber, es war 2022, ja, habe ich dann halt angefangen, also danach wieder Bücher zu schreiben, die mehr zu mir gehören und die auch noch tiefer, auf andere Art tiefer gehen, als die Bücher es vorher getan hatten. Und das war unheimlich befreiend, auch wieder. Und seither habe ich auch wahnsinnig viele Bücher geschrieben und habe auch dann Ende 2024 auch gemerkt, dass ich, wenn ich das wirklich wieder priorisiere, dass ich dann auch sehr viel an einem Tag schreiben kann und auch kontinuierlich jeden Tag. Das ist ja das eine ist, es gibt viele, viele Leute, die können 15.000 Wörter am Tag schreiben, aber die können das nicht jeden Tag, weil das einfach wahnsinnig zehrend ist. Und ich habe mir dann halt Ende 2024 habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich in diesem Jahr, also 2025, 1 Million Wörter schreiben würde. Und das sind ungefähr 3.000 Wörter am Tag. Und dieses Ziel erschien mir total erreichbar. Es erschien mir so easy, weil ich halt im Dezember vorher auch schon jeden Tag 3.000 Wörter geschrieben hatte, sogar mehr. Und es war so, kriege ich hin, das ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt kein Thema. Und wenn ich halt zwischendurch auch mal einen Tag nicht schreibe, ist es auch in Ordnung, weil ich mir einen Puffer mit eingerechnet hatte. Und dann kam das Leben. Und in den ersten Monaten lief es gut, trotzdem das Leben echt reingehauen hatte. Aber dann kam halt, ich habe mir einen Monat freigenommen dieses Jahr. Ich habe und in der Zeit wirklich ganz, ganz wenig geschrieben. Es sind nochmal andere Dinge passiert. Es sind geplante Sachen passiert, wie Buchmessen und halt diese Workshops und das alles. Und das Spannende ist dann, als die Buch Berlin Ende September zu Ende war, wollte ich eigentlich weiterschreiben. Und dann hatten wir einen Todesfall in der Familie. Und ich habe dann gesagt, okay, stopp, das Ziel ist weg. Es ist okay, wenn ich es nicht erreiche. Es ist okay, wenn ich es erst Ende Januar erreiche oder Ende Februar. Es macht nichts. Andere Sachen sind wichtiger. Und ich habe dann nochmal, ich glaube, es waren insgesamt 3 oder 4 Wochen, die ich auch gar nicht geschrieben hatte. Aber dann habe ich wieder angefangen. Und die ersten Tage waren es dann halt so 2.000 Wörter, 2.500 Wörter. Und dann kamen 2 Tage mit 5.000 Wörtern. Und was viele, glaube ich, nicht über mich wissen, ich bin ein kleiner Mathe-Freak. Mein Mathelehrer vom Gymnasium, der würde das nicht unterschreiben. Aber meine Nachhilferin, Lehrerin vom Abi, die würde das total unterschreiben. Ich liebe Zahlen. Und wenn ich so 2 Zahlen sehe, die 2 mal 5.000 Wörter, dann fange ich sofort an zu rechnen, okay, wie viele Wörter fehlen mir denn jetzt noch bis zum Ende des Jahres? Wie viele Wörter müsste ich durchschnittlich pro Tag schreiben, um das zu schaffen? Wenn ich jetzt in diesem Monat so und so viele Wörter am Tag schreibe, wie viele müsste ich dann im Dezember noch schreiben, damit ich das Ziel schaffe? Ich habe also gerechnet und habe beschlossen, dass ich es probiere, jeden Tag, außer an den Wochenenden im November, 7.000 Wörter zu schreiben. An den Wochenenden 5.000 Wörter. Und dann hatte ich irgendwie tagsüber mal schon die 7.000 Wörter geschrieben und dachte so, eigentlich habe ich abends noch Lust, eine halbe Stunde zu schreiben. Und ich bin halt von diesen 1.000 Wörtern pro Stunde, mit denen ich angefangen hatte, bin ich zu 2.000 bis 2.300 Wörtern in der Stunde gekommen. Das heißt, um diese 7.000 Wörter zu schreiben, brauche ich etwa 3,5, 4 Stunden, je nachdem, mit Pausen auch, ne? Also 4 Stunden mit einer Pause. Und dann halt noch die 1.000 Wörter abends, das schaffe ich in einer halben Stunde. Ja, und das ziehe ich jetzt durch seit, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt heute ist der 17.11. Ich bin jetzt bei 820.000 Wörtern und ich habe noch 180.000 bis zur Million. Und wenn ich jetzt diesen Monat so weitermache mit den 7.000 Wörtern pro Wochentag, die ich mir zusammenrechne, und den 5000 pro Wochenendtag. Dann habe ich noch ungefähr 100.000 Wörter für den Dezember. Und dann bin ich wieder bei meinen, interessant, das ist total spannend, dann bin ich wieder bei meinen 3000 Wörtern am Tag, die ich durchschnittlich schaffen muss. Und von daher ist, eigentlich ist es wieder das gleiche Bild. In dem Moment, wo ich losgelassen hatte, wo ich gesagt habe, okay, es ist okay, wenn ich es nicht schaffe, als ich mir selber den Raum gegeben habe, haben sich meine Prioritäten verschoben. Also ich habe halt einfach diese, also meine Autorinnen-Prioritäten, ne? Das Private ist mal vollkommen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe für mich einfach entschieden, dass bestimmte Sachen jetzt gerade nicht so wichtig sind. Und das Spannende ist dann auch immer, ich kriege sie trotzdem hin. Irgendwie klappt es dann trotzdem, dass ich die Zeit für die Dinge finde, wo ich eigentlich sage, für die nehme ich mir jetzt keine Zeit. Und ich habe trotzdem wahnsinnig viel zusätzlich auch schon geschafft. Einfach, weil ich den Druck rausgenommen habe.
Ja, ich glaube, den Druck rausnehmen, das ist oftmals so der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, ich muss jetzt mal fragen aus eigenem Interesse, aber ich glaube, das sind auch ganz viele, die hier gerade zuhören, interessieren. Wie schaffst du es denn, wenn du sagst, du schreibst so 2000, 2300 Wörter die Stunde, dass du, weil mein Problem ist oft, dass ich dann irgendwie so viele Denkpausen habe und deswegen nicht so schnell schreibe. Also wie schaffst du es, dass du da echt in so einen krassen Flow kommst, ohne irgendwelche quasi Denkpausen und einfach so durchschreiben kannst?
Also ich habe Denkpausen. Ich habe auch, ich habe in ganz vielen Büchern und Videos erzählt, dass ich Recherche vor den Büchern oder nach den Büchern mache. Und das stimmt nicht mehr, weil seitdem ich mit ChatGPT oder anderen KIs arbeite, nutze ich das wirklich parallel wie so ein Assisting, Author Assistant, ne? Mhm. Und das heißt, ich habe definitiv Pausen beim Schreiben. Also so ist es nicht. Und jetzt gerade hatte ich auch ein Buch, wo eine schwere Verletzung drin ist, wo ich ganz viel erstmal recherchieren musste, damit ich das überhaupt schreiben konnte. Und das war auch alles mit in der Schreibzeit. Der Flow, ich glaube, also ich habe immer, wenn ich mich mit anderen unterhalte darüber, dann habe ich immer das Gefühl, dass die aus dem Flow kommen, wenn die versuchen, etwas zu perfekt und zu genau zu machen. Das heißt, wenn sie nach dem einen wichtigen Wort gucken oder wenn sie nach dem der einen krassen Formulierung gucken, die das jetzt genau in Szene setzt, und an solchen Stellen mache ich mir Kommentare. Sobald ich merke, ich komme hier raus, ich verzettel mich, mache ich einen Kommentar, dass ich mir das später nochmal angucke. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie gerade keine Lust habe, irgendwas genauer zu beschreiben, weil ich auch gerade nicht genau weiß, wie es aussieht und weil ich es auch nicht direkt recherchieren möchte, dann packe ich mir da sowas hin wie das Haus näher beschreiben oder sowas. Und also an allen Stellen, an denen ich stocke, ist cool, dass du die Frage stellst, an allen Stellen, an denen ich stocke, mache ich einen Break und verschiebe es auch später. Wenn sich aber bestimmte Sachen perfekt mit einfließen, wenn, also zum Beispiel habe ich ich habe jetzt mal angefangen mit Notebook LM von Google auch zu arbeiten heute. Und ansonsten mache ich das aber mit ChatGPT, mit Projekten. Da habe ich meine Manuskripte hochgeladen, immer bis zu dem Punkt, an dem ich gerade schreibe. Und wenn ich eine Frage zum Manuskript habe, zum Beispiel, wie heißt der mit Vornamen, welche Haarfarbe hat der, was für ein Auto fährt der oder so, dann frage ich das. Das sind keine Sachen, die mich unterbrechen, sondern die mich total weiterbringen, weil die mich mit meinem Manuskript mehr verbinden, weil ich dann wieder mehr weiß, okay, Dinge einfach mehr weiß über das Buch, was ich gerade schreibe. Aber es gibt halt auch Dinge, die einen komplett rausholen, wie dass man zum Beispiel dann ständig irgendwie was umstellt oder so und dann denkt halt, okay, aber die Szene müsste eigentlich früher kommen. Und was ich auch immer wieder bei mir beobachte, das ist jetzt zum Beispiel, ich schreibe jetzt wieder einen Thriller, das erste Mal seit 3 Jahren. Und es ist so spannend, weil natürlich geht sofort bei mir der Denker total an, dass ich so denke, okay, das ist für die Thriller-Gruppe total langweilig und dann wieder, das ist für die Thriller-Gruppe viel zu spannend und das ist für die Zielgruppe absolut unangemessen, das so zu schreiben. Und diese Zweifel sind, glaube ich, das, was das viele am meisten aufhalten, weil sie dann halt das Gefühl haben, sie werden beobachtet, sie werden nicht gut genug und letztendlich da dann immer wieder zu mir zurückzukommen und das zu schreiben, was ich schreiben will und das letztendlich dann für mich zu schreiben und dann hinterher halt zu gucken, wem könnte es denn noch gefallen und dann halt auch mit den Testlesern, mit der Lektorin und so weiter in den Austausch zu gehen, wie man das noch runder machen könnte. Das ist, glaube ich, auch was mich sehr im Flow hält, dass ich mir einfach erlaube, dass ich mir selber auch wieder diesen Raum gebe, um das Werk zu erstellen, das ich erstellen möchte. Aber was würdest du denn sagen? Wo liegt dein Problem? Also warum kommst du aus dem Flow?
Ja, ich glaube schon das, was du auch vorhin gemeint hattest mit dem Perfektionismus, dass ich dann doch denke, ich muss jetzt erstmal dieses Detail wissen, um weiterschreiben zu können, weil vielleicht ist es ja noch irgendwie wichtig oder sonst muss ich hinterher zu viel ändern. Und ja, dann unterbreche ich mich da immer so ein bisschen selber, weil ich schon gerne versuche, dass es schon in diesem ersten Versuch möglichst gut ist, wobei es ja immer heißt, dieser Shitty First Draft und da ist schon was dran, dass man einfach erstmal die Sachen auf Papier bringen sollte, weil man kann ja alles noch überarbeiten, nur eine leere Seite eben nicht.
Ja, aber wobei ich finde, dieses sollte, also letztendlich ist ja jeder Schreibprozess wirklich komplett anders und wenn du halt sagst, für dich ist es wichtig, dass du dieses Detail kennst, weil du es vielleicht später brauchen könntest, dann ist es ja, also dann ist es ja auch ein vollkommen legitimer Schreibprozess. Es muss ja nicht jeder Schreibprozess so super shitty sein, dass man einfach nur wegschreibt. Sondern es gibt ja so viele verschiedene Schreibprozesse und das macht ja auch das Schöne beim Schreiben aus, finde ich, dass man da halt nicht nur diesem einen Weg folgen kann, sondern dass man da seinen eigenen Weg findet.
Ja, was mich tatsächlich auch oft rausbringt, das hat gar nicht direkt was mit dem Schreiben zu tun, das ist, dass ich dann plötzlich so denke, ah ja, ich darf nicht vergessen, noch diese E-Mail zu beantworten oder noch diesen einen Anruf zu machen.
Da habe ich das geilste Tool gefunden, das allergeilste Tool. Nutze ich seit 2 Wochen. Ungefähr habe ich angefangen, einen Braindump zu machen. Das heißt, jeden Morgen, bevor ich schreibe, schreibe ich alles auf. Letztendlich ist es eine To-Do-Liste in Prosa, so gefühlt. Aber was ich danach mache, ich habe quasi den Braindrop, es sind meistens so 2 bis 3 DIN A5 Seiten und dann schreibe ich darunter Impulsdrop und jeder Gedanke, der mir kommt, alles, was ich denke, was jetzt noch gemacht werden muss oder auch Sachen so, wo ich so denke, weil ich halt in so einem Loop oft drin bin, ne, ChatGPT braucht zu lange für eine Antwort, dann checke ich schnell Mails, mache ich nicht mehr, ich schreibe mir auf Mails checken. Wenn ich, wie du gerade gesagt hast, dann denke ich, ich muss noch den und den anrufen, dann schreibe ich das auf, ich muss anrufen. Und ich nutze einen Textmarker, womit ich mir in meiner Prosa-To-Do-Liste und in diesem Impulsdrop alles markiere, was Aufgaben sind. Und dann am Ende des Tages streiche ich die alle durch. Und da bin ich noch im Prozess, das richtig umzusetzen. Aber das Ziel ist dann halt, die ganzen Aufgaben, die übrig bleiben, in meine eigentliche To-Do-Liste zu packen oder nach der 2-Minuten-Regel sofort zu erledigen.
Ah, okay. Kannst du noch mal genauer erklären, was der Unterschied ist zwischen dem Braindrop und dem Impulsdrop?
Also der Braindrop ist einfach das, du stehst morgens auf, trinkst ein Wasser, machst Yoga, bla bla bla, bevor du in die Deep Work gehst. Also das sind Sachen, die mache ich nur während meiner Deep Work, also beim Schreiben. Bevor ich damit anfange, schreibe ich einfach auf, was alles in meinem Kopf ist. Und manchmal, also ganz oft sind das einfach bloß tausende Aufgaben, wie ich muss die Wäsche hochholen, ich will heute so und so viele Wörter schreiben, ich habe heute noch das Interview mit Julia, vorher gehe ich zum Französisch, so eine Sachen. Und dann, da sind aber auch dann Gedanken mit dabei, wie ich würde gerne ein Video dazu machen und manchmal, letztens habe ich auch auf einer halben Seite den Plot für meinen Thriller so ein bisschen weiterentwickelt. Also es ist einfach alles, was gerade in meinem Kopf ist, ist es raus. Und das ist schon mal richtig geil, weil dann ist schon mal leer. Und du weißt, du hast es aufgeschrieben und du weißt dadurch, dass ich da wieder zurückkomme, dass ich mir direkt nach dem Aufschreiben lese ich den kompletten Text durch und markiere mir die Aufgaben mit dem Textmarker. Dadurch weiß ich, sie sind festgehalten. Ich muss mich darum nicht mehr kümmern, denn mein späteres Ich kümmert sich auf jeden Fall darum. Es kann sie nicht mehr vergessen. Ich habe es aufgeschrieben. Der Impulsdrop ist quasi das, was dieses A4-Buch, Notizbuch, liegt neben mir, neben dem Laptop mit dem Stift. Und jedes Mal, wenn ich einen Gedanken habe, wie ich muss noch das Coaching-Workbook fertig schreiben für meinen aktuellen Coachee, dann schreibe ich das da auf. So, dann ist es aus meinem Kopf raus, ist es auf der Liste, ich weiß ganz genau, ich kann mich später darum kümmern, mein Kopf muss sich nicht mehr damit beschäftigen, weil das ist ja das große Problem, dass wir all diese Aufgaben haben und das ist wie so ein Knäuel, vertollen die sich alle und immer mal ziehst du so einen Faden da raus, aber wenn du ihn nicht ablegst, zum Beispiel indem du ihn aufschreibst, geht dann das Knäuel zurück und das Knäuel wird immer größer und rollt sich durch den Kopf und du hast immer mehr Angst, das ist wirklich eine Form von Angst, dass du die Sachen vergisst und deswegen versucht dein Ego letztendlich, dich immer wieder an diese einzelnen Fäden zu erinnern. Aber die Fäden verschwinden immer wieder in dem Chaos. Wenn du sie aber rausziehst, alle nacheinander, dann ist dieses Knäuel nicht weg, weil es bildet sich immer neu, weil es kommen ja immer wieder neue Sachen, die wir gerne machen wollen und müssen und glauben, machen zu müssen dazu. Aber du kannst die Fäden halt immer wieder rausholen. Und das ist unheimlich effektiv. Das ist der Wahnsinn. Das ist eines der besten Tools, die ich bisher gefunden habe.
Wow, ich muss ehrlich sagen, das spricht mich gerade total an, weil ich so auch das Gefühl hatte, dass du wirklich genau meine Probleme und Situation beschreibst. Also das werde ich definitiv ausprobieren, weil ja, genau das ist es halt, was du sagst, diese Angst, es zu vergessen. Das ist wirklich mein Hauptproblem auch. Und ich mache zwar auch schon To-Do-Listen und sowas, aber ich habe noch nie so bewusst, was du gesagt hast, so mich morgens vor dem Anfang hinzusetzen und erstmal irgendwie alles aufschreiben, dass erstmal alles raus ist und man weiß, ich kann die Aufgaben für den Tag nicht vergessen und kann mich jetzt auf Schreiben konzentrieren. Das ist voll der hilfreiche Hinweis und das werde ich definitiv ausprobieren.
Ich bin dadurch auf, ich blende sie euch ein und hier schicke ich das Video direkt nach dem Interview. Ich bin durch eine andere YouTuberin darauf gekommen, die sich ganz viel mit ADHS beschäftigt. Und ich glaube nicht, dass ich ADHS habe, auch wenn mir das einige unterstellen. Aber ich weiß, dass mein Kopf teilweise Symptome von ADHS zeigt, sagen wir es mal so. Und das ist ein wahnsinnig gutes Tool, um dieses Symptom, um mit diesem Symptom zu handeln. Und sie hat es halt so gut erklärt, deswegen verlinke ich euch das Video. Vielleicht erklärt sie es einfach nochmal besser. Ist leider auf Englisch, aber ich glaube, man kann es auf Deutsch umstellen mit dem Autodubbing. Aber ja, genau, das verlinke ich euch. Aber cool, dass es auf jeden Fall dich schon angesprochen hat. Sehr gut.
Ja, definitiv. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich auch gerade, es ist so witzig, dass du das sagst, mich nämlich auch näher mit dem Thema ADHS beschäftige, weil ich auch so das Gefühl habe, dass ich so einfach so ein paar Symptome eben davon auch habe, wie eben dieses Gedankenkarussell, so sprunghafte Gedanken und sowas. Und ja, es ist total interessant, in welche Richtung sich gerade auch das Gespräch jetzt entwickelt hat.
Dann wird dir die YouTuberin auf jeden Fall sehr gut gefallen, weil die hat ganz tolle Inhalte dazu. Und sie erklärt auch nochmal, also ihrer Meinung nach gibt es halt auch dieses angeborene ADHS, wo du halt wirklich, ich bin keine Expertin, ich will dazu gar nicht so viel sagen, aber dann gibt es halt auch noch das ADHS, was einfach durch die Gesellschaft entsteht, dadurch, dass wir immer wieder diese vielen Dopamin-Kicks bekommen und unser Dopamin-Level quasi völlig falsch eingestellt ist und das löst halt auch ganz, ganz viele Symptome aus und damit kann man wirklich auch dann mit bestimmten Taktiken arbeiten. Das heißt nicht, dass man, wenn man angeborenes ADHS hat, dass man das damit jetzt wegbekommt, aber man kann zumindest diese andere Form auf jeden Fall damit abschwächen, würde ich mal sagen. Also beziehungsweise Tools finden, um damit umzugehen und sich halt auch, wie man sich dann wieder resettet, das ist eine ganz andere Sache, aber es ist eine Form von Symptombehandlung, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also es ist trotzdem wichtig, dass man sein Gehirn entspannt und sein Dopaminlevel entschlackt, aber es ist definitiv ein richtig geniales Tool.
Ja, auf jeden Fall werde ich mir das alles hinterher anschauen und jetzt würde ich aber gerne wieder, es geht jetzt auch um dein Jahr und deine Highlights, noch ein bisschen da wieder zurückgehen und zwar, weil ich sehe auch die ganze Zeit deinen Pulli mit deinem coolen Motto mit Ich liebe mich. Inwiefern hat dir denn das auch geholfen, dass gerade bei den Schwierigkeiten auch dieses Jahr, dass du da mehr so in dich selbst, dich verwurzelst und vielleicht auch aus diesem Ich liebe mich eben Kraft ziehst?
Ganz intensiv, also noch viel intensiver, dass ich bin wertvoll, weil ich sehr stark Grenzen gesetzt habe. Und das ist in einem Umfeld, in dem man sehr stark gefordert wird, auch in einer Art und Weise sehr stark gefordert wird, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Das ist einfach so. Wenn einem Familienmitglied was passiert, wenn man wenn einfach eine andere Rolle von einem gefordert wird, dann ist es einfach unfassbar wertvoll, wenn man seinen eigenen Wert kennt. Denn wenn du deinen eigenen Wert kennst, dann weißt du, dass deine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie die Bedürfnisse des anderen. Und das kann wahnsinnig hart klingen. Ich weiß das und es klingt für alle wahnsinnig hart, die immer der Meinung sind, sie müssten anderen helfen. Und es ist vollkommen richtig, anderen Menschen zu helfen. Das ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft und unserer Humanität, ist es, dass wir einander helfen. Wir können anderen aber nicht helfen, wenn unsere eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und viele gehen über ihre Grenzen, um andere nicht mal unbedingt nur um die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, sondern die Wünsche der anderen zu erfüllen, um andere glücklich zu machen. Und für mich war dieses, ich meine, es ist auch so spannend, dass genau dieses Buch, dieses Und wenn ich es selbst wert bin, den Spiegel-Bestseller bekommen hat, weil es für mich in diesem Jahr so wichtig war. Es war aber was ich in den letzten 3 Jahren inzwischen fast 3 Jahren, etabliert habe in mir, einfach erstmal gelernt habe, dass ich Grenzen haben darf, dass ich anderen kommunizieren darf, dass ich meine Grenzen habe und dass ich nicht dafür verantwortlich bin, wie jemand anderes sich fühlt, wenn ich ihm meine Grenze aufzeige, sondern dass es letztendlich in allererster Linie darum geht, dass ich mit mir selbst im Reinen bin und dass ich von dieser Grundlage, die für mich ganz individuell und ganz persönlich ist, von dieser Grundlage aus anderen helfen kann. Aber ich kann nicht anderen helfen und mich dabei gut fühlen und dafür sorgen, dass der andere sich gut fühlt, wenn ich immer wieder Nein zu mir selber sage. Das geht einfach nicht. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was die Frage war, aber es war wichtig, mir was Wichtiges zu sagen.
Ja, ich hatte gefragt, ob dich dieses Ich liebe mich da auch verwurzelt hatte, in der Hinsicht, dass du die Herausforderungen besser meistern konntest.
Definitiv, weil ich habe ja dieses Bild von diesem Selbstwerthaus, ne, dass wir unseren eigenen Wert kennen und wenn wir unseren eigenen Wert kennen, tun wir Dinge aus, weil wir uns lieben und bauen halt unser Haus dann auf dem Fundament und wenn wir uns selber Liebe schenken, dann stärken wir uns und unser Selbstvertrauen, dann haben wir halt dieses Dach mit dem Vertrauen. Und am Anfang steht halt immer das Ja zu uns selbst und wir können halt nur Ja zu uns selbst sagen, wenn wir unseren eigenen Wert kennen. Und wenn ich aber dann Ja zu mir sage, dann entsteht ganz automatisch diese Selbstliebe. Und dann merken wir auch immer mehr, wie wichtig wir uns eigentlich selbst sind. Und dann fangen wir auch wirklich an, und das glauben mir wahrscheinlich viele da draußen nicht, die mit sich selbst überhaupt nicht zufrieden sind, die sich selbst überhaupt nicht lieben können. Aber wir fangen an, uns zu lieben, wenn wir unseren eigenen Wert sehen. Ich habe hier gerade dieser Pulli, ne? Ich hatte den auf Instagram gepostet. Und habe dann sofort 2 Rückmeldungen bekommen von Frauen, die gesagt haben, sie könnten diesen Pulli niemals tragen, weil sie sich halt selbst nicht lieben. Und ich hab diese Nachrichten schon öfter bekommen in die Richtung, aber sie bringen mich jedes Mal fast zum Weinen, weil ich das so, so schade und traurig finde. Weil ihr alle da draußen seid so wundervolle, wertvolle Menschen, die Liebe verdient haben. Und sie haben in allererster Linie eure eigene Liebe verdient. Und irgendjemand hat euch irgendwann mal versucht zu erklären, dass ihr nicht liebenswert seid. Irgendwann habt ihr gelernt, dass ihr nicht liebenswert seid. Und das dürft ihr wieder verlernen. Aber ich weiß ganz genau, dass das wahnsinnig schwer ist. Und das ist deswegen halt auch für mich, glaube ich, in diesem Jahr, ich habe so viele tolle Gespräche geführt wegen diesen Büchern. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich diese Bücher schreiben durfte, weil ich so oft Tränen in den Augen von den Frauen gesehen habe, denen ich allein die Story von diesen Büchern erzählt habe, weil sie sich so darin wiedergefunden haben. Und es hat mir gezeigt, dass letztendlich, auch wenn nach außen hin viele das sagen, und ich glaube gerade diese Frauen, die zu mir kommen und sagen, Andrea, ich kann mich nicht lieben, dass die sich das eigentlich total wünschen. Dass sich eigentlich jeder wünscht, sich selbst zu lieben, weil halt jeder weiß, wenn ich mich selbst liebe, dann kann mir nichts passieren. I got my back. Es geht nicht darum, dass irgendjemand anders dich liebt und dafür sorgt, dass es dir gut geht, sondern du bist dafür verantwortlich. Und wenn du dich selbst liebst, dann ist es eine absolute Selbstverständlichkeit für dich, dass du Sachen für dich tust, die gut für dich sind.
Ich glaube sogar, dass man eigentlich nur andere richtig lieben kann, wenn man sich zuerst selbst liebt.
Ja, und ich glaube vor allem auch deswegen, weil man, wenn man sich selbst liebt, mit sich selbst, ich sag nicht 100%, aber in gewisser Weise bis zum bestimmten Grad zufrieden ist, also wenn man seinen eigenen Wert erkennt, dann hat man weniger Triggermomente mit anderen Menschen. Dann hat man weniger das Gefühl, dass der andere, dann fordert man weniger von dem anderen. Weißt du, wie ich meine? Dann braucht man weniger den anderen, der einem zeigt, dass man wertvoll ist und hat deswegen nicht so diese, ich finde, Erwartungshaltung gegenüber anderen Menschen sind immer wahnsinnig schwierig, weil die können die nie erfüllen. Also du kannst maximal Erwartungen an dich selbst haben, aber selbst auch das ist total schwierig. Aber wenn du versuchst, von anderen zu erwarten, dass sie dich lieben, dann sind sie ja für dich auch schon nicht gut genug letztendlich, weil sie dir das ja nie geben können. Und wie kannst du jemanden lieben, von dem du glaubst, dass er nicht gut genug ist?
Ja, oh, das ist alles echt so war. Und ich habe das auch dieses Jahr wirklich so ein bisschen am eigenen Leib auch erfahren, weil mir das so ging, dass ich außen wegen bestimmten Umständen auch sehr, sehr unzufrieden war. Und es war halt tatsächlich so, wie du das auch beschrieben hast, dass sich das bei mir sehr, sehr negativ tatsächlich auf die Partnerschaft ausgewirkt hat, weil ich dann auch die ganze Zeit so eine Erwartungshaltung hatte und wollte, dass das im Außen wieder meine Unzufriedenheit quasi von meinem Partner ausgeglichen wird. Mhm. Und da durfte ich auch jetzt lernen, dieses Jahr einfach auch mal wieder mehr so die Verantwortung in die eigene Hand zu nehmen und Dinge zu verändern, um einfach wieder mit mir selbst mehr am Reinen zu sein und zufriedener zu sein. Und es ist einfach so krass, weil sich seitdem auch wirklich meine Beziehung wieder so viel verbessert hat. Schön. Ja, also ich wollte nur noch mal sagen, dass wirklich alles, was du gerade gesagt hast, das war irgendwie so mein Jahr quasi.
Das war nicht abgesprochen.
Nee. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich so gar nicht mehr so viele Punkte jetzt aufgeschrieben. Eine Frage hätte ich noch an dich, wenn du so zurückdenkst an deine Anfänge oder überhaupt auch seitdem es zwischen den Worten gibt. Was waren denn so deine größten Learnings über die Jahre und vielleicht auch, was für Verbindungen sind auch durch zwischen die Worte entstanden?
Also meinst du auf den Podcast bezogen?
Genau, auf den Podcast bezogen.
Also der Podcast hat ja eigentlich angefangen als so ein kleines, so eine Art Schreibtagebuch, keine Ahnung, oder Autorinnen-Tagebuch. Hat sich dann dazu entwickelt, dass ich ganz viele Tipps geteilt habe und How-Tos und so ein YouTube-Coaching, weiß ich nicht. Mhm. Und dann habe ich aber ja seit 3 Jahren ungefähr endlich wieder angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und das hat den Podcast sehr beeinflusst. Also und hat auf der anderen Seite auch dafür gesorgt, dass ich sehr unsicher geworden bin in dem, was ich hier tue. Weil ich natürlich diese ganze Abonnentenschaft, die ganzen Leute, die mir gefolgt sind, die sind mir vor allem deswegen gefolgt, weil ich Tipps für Autoren geteilt habe und Autorinnen. Und das ist in dem Prozess bin ich immer noch, dass ich das umstelle. Und ich habe aber für 2026 mir für diesen Podcast und auch für meinen Patreon-Kanal wirklich vorgenommen, da dann nicht die Hauptpriorität, die bleibt weiter beim Schreiben, wenn auch in deutlich abgespeckter Form. Aber da auch, ja, Priorität gibt es immer nur eine, aber das ist halt auch sehr wichtig zu gewichten. Denn mir ist dieser Podcast wahnsinnig wichtig. Mir ist es wahnsinnig wichtig, euch da draußen zu erreichen und aber auch zu teilen, was ich lerne. Und klar, ich kann die Dinge teilen, die ich als Autorin lerne. Aber die sind so krass individuell, gerade was mich angeht, weil ich auch so ein Flippy bin und ganz viele Sachen ausprobiere. Und das ist bestimmt für viele interessant. Ich kann hier aber keine How-To-Anleitungen geben. Und ich glaube einerseits, dass das ist das, dass es das ist, was viele wollen. Und andererseits glaube ich aber auch, dass dazu inzwischen die KI teilweise besser geeignet ist. Dass man, weil halt die KI dann wieder viel individuellere Tipps für dich geben kann, wenn du den richtigen Prompt setzt. Deswegen ist es mir wichtig, dass dieser Podcast sich in eine Richtung bewegt, wo die Menschen, die die Folgen sehen, die sich davon angesprochen fühlen, sich damit verbunden fühlen, was mitnehmen können. Und zwar was mitnehmen, was ihnen jetzt nicht nur irgendwie 5 Bücherverkäufe mehr gibt, sondern für ihr Leben mitnehmen. Wo sie wirklich sich eine Frage stellen, die sie auf eine andere Spur bringt oder sich halt auch wiederfinden, sich gespiegelt finden, das Gefühl haben, ja, da bin ich schon und einfach so ein bisschen Reassurance-mäßig, dass sich das gut anfühlt und auch so gute Vibes gibt und dass der Fokus mehr auf Richtung ich lebe meine Träume, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, ne, weil also ich lebe meine Träume, aber ich muss selbst für mich losgehen. Und das Wort muss nutzen wir ja nicht so gerne im Spiritual Life Coaching Bereich. Aber an manchen Stellen ist es notwendig, finde ich, dass wir uns klar machen, bestimmte Dinge müssen wir tun, wenn wir glücklich und erfolgreich sein wollen. Wir dürfen sie auch tun, ja. Aber ich glaube, wir dürfen da auch noch mal so ein bisschen mehr Nachdruck reinsetzen. Und das ist so, und das ist auch so ein interessantes Learning, was ich super spannend auch für euch da draußen finde, wenn ihr selber überlegt, einen Podcast zu starten. Das heißt ja immer Niche Down, also such dir deine Nische. Aber letztendlich geht es gar nicht darum, dass du jetzt nur über eine Sache redest, sondern dass du über Sachen redest, von denen du überzeugt bist. Und dann finden auch die Leute zu dir, die halt genau das gerade brauchen. Und es darf sich verändern, weil du veränderst dich ja auch. Ich mache das jetzt seit fast 6 Jahren und ich bin bei weitem nicht mehr die Frau, Ende 2019, Anfang 2020 war. Überhaupt nicht. Also ich habe mich wirklich wahnsinnig verändert. Wie ich finde, zum Guten, wie manche vielleicht finden, nicht, weil ich halt einen anderen Fokus habe jetzt hier auch mit dieser Sache. Aber es ist ein super wichtiges Learning, dass wir uns in allen Bereichen, gerade wenn es um Kreativität geht, dass wir uns weiterentwickeln, dass die Dinge, die wir gestern gemacht haben, höchstwahrscheinlich nicht die Dinge sind, die wir morgen auch noch machen. Das ist auch ein ganz großes Problem. Ich habe ja vorhin über dieses diesen Talk geredet, den ich da gehalten habe. Und ich habe bei ganz vielen auch das Gefühl, dass sie erwarten, also wirklich erwarten, auch glauben, aber vor allem halt auch erwarten, dass sie mit der einen Sache, mit der sie heute erfolgreich sind oder gestern erfolgreich waren, dass sie damit auch noch morgen und übermorgen erfolgreich sind. Und das kann passieren. Ich meine, Sebastian Fitzek schreibt auch noch sehr ähnliche Bücher und ist damit auch immer noch sehr erfolgreich. Aber es kann halt auch genau das Gegenteil passieren, ne? Und das Problem ist auch, und das hat ja Fitzek auch gezeigt, er musste ja auch einen Ausflug in andere Sphären machen. Irgendwann passt das, gehört das auch vielleicht gar nicht mehr zu dir, was du da mal angefangen hast. Und sich diesen Raum, sich diesen Raum zu geben und zu erlauben, Dinge zu ändern und sich zu entwickeln, ist wahnsinnig wertvoll, weil ich glaube, dass man nur dann auch dranbleibt. Weil wenn man sich dazu zwingt, etwas zu tun, wovon man mal geglaubt hat, dass es zu einem gehört, dann kann das nicht lange gut gehen und dann rutscht man sehr, sehr schnell in den Burnout. Weil Burnout, denken immer viele, das liegt nur daran, dass man Dinge tut, die man, dass man zu viele Dinge tut. Aber vor allem ist es so, dass Menschen, die im Burnout sind, dass die Dinge tun, die sie gar nicht tun wollen, weil das unheimlich stressig ist. Es ist nicht stressig und ich kann euch das verraten. Ich schreibe gerade, wie gesagt, 8000 Wörter am Tag. Es ist nicht stressig, viel davon zu tun, was man liebt. Das ist erfüllend, das gibt einem Energie, natürlich bis zu einem bestimmten Level, ist vollkommen klar. Aber 4 Stunden lang etwas zu tun, was man nicht tun will, ist so viel anstrengender, als 4 Stunden etwas zu tun, was man liebt. Und das ist so wichtig, dass wir auf uns selbst hören. Und du hast mich noch gefragt, welche Personen, was für
Verbindungen. Ja, welche Verbindungen durch den Podcast entstanden sind.
Ich glaube, ich habe eher die Verbindungen, die ich außerhalb geschlossen habe, im Podcast genutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Nee, du hast mich in deinen Podcast eingeladen, oder? So haben wir uns kennengelernt. Genau. Dann hatte ich ja auch Phasen, wo ich mit anderen ganz viele Folgen gemacht habe, mit Freya von Korff, mit Ellie J. Korm, mit Selina Strobel ja auch. Ich glaube, was ich so gerade in der letzten Zeit auch wieder gelernt habe, ist, dass ich kein Gruppenprojektmensch bin. Also kurzfristig, sehr abgesteckt, arbeite ich unheimlich gern mit anderen zusammen. Aber wenn das Projekte sind, die sich über insbesondere unbestimmbaren Zeitraum erstrecken, dann ist das nichts für mich. Und ich bin noch dabei herauszufinden, woran das liegt. Ich glaube, Grund dafür ist vor allem, dass ich es ist diese Freiheitsliebe und dieses, einer meiner anderen 3 wichtigsten Werte ist Inspiration, der 3. ist Liebe. Und ich bin halt unheimlich empfänglich für Impulse, für inspirierende Gedanken und sowas alles. Und ich will, und das finde ich so cool auch wirklich, ich will einfach meinen eigenen Weg gehen. Und ich fühle mich sehr schnell unter Druck gesetzt, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, weil ich das auch richtig gut machen möchte. Weil ich dann halt auch den Anspruch habe, dass ich mit den, dass ich die anderen nicht enttäusche, und also gar nicht so people-pleasing-mäßig, sondern wirklich so, wenn ich mit jemand anderem was mache, dann will ich auch, dass der, dass ich zuverlässig bin und sowas alles, ne? Dass die Person sich auf mich verlassen kann. Und ich merke immer wieder, dass mich das wahnsinnig unter Druck setzt, weil ich nicht gern Termine habe Und wenn ich weiß, ich mache irgendwie einmal im Monat mit jemandem eine Podcast-Folge oder so, dann ist das sehr schwierig. Deswegen ist es auch super interessant, dass sich diese gemeinsamen Projekte in aller Regel, gut, mit dir war es jetzt was anderes, was wir für Patreon gemacht haben. Da habe ich ja wirklich klar gesagt, das passt nicht mehr für mich. Aber bei vielen, bei anderen Sachen habe ich dann auch immer kam das dann auch wirklich immer von beiden Seiten, dass es dann nicht mehr zusammen, nicht mehr weitergegangen ist. Und das ist, oder dass es auch interessanterweise dann nicht erfolgreich war. Also, dass dann einfach sich kein Erfolg eingestellt hat. Und das finde ich immer ein sehr interessantes Zeichen dafür, dass es einfach nicht passt. Und ich werde jetzt für mich auf jeden Fall, also ich weiß jetzt für mich auf jeden Fall, dass ich in diese langfristigen Gemeinschaftsprojekte nicht mehr reingehe. Das kann sich in 10 Jahren, kann das anders aussehen, aber jetzt gerade.
Das heißt dann, mal ein Buch mit jemandem zusammenzuschreiben, ist dann wahrscheinlich auch nicht geplant, oder?
Es ist nicht geplant, also das ist ja, also das ist ja wieder eine abgeschlossene Sache. Weißt du, also es ist ja so, da kann ich sehen, okay, das dauert jetzt halt, guck mal, ich, ganz ehrlich, jetzt gerade schreibe ich ein Buch in 10 Tagen. Ne? Also es ist, klar, mit einer anderen Person dauert es dann länger, kommt ja dann auch auf die andere Person an und es ist ein anderer Prozess. Aber es ist jetzt nichts, was sich über Monate hinwegzieht oder über ein Jahr hinwegzieht oder Open End ist. Und ich habe es ja so ein bisschen geplant mit Freya von Korf, weil wir in 2 Thrillern haben wir ja eine gemeinsame Szene. Und der Gedanke ist so ein bisschen, dass wir Kurzromane schreiben, wo die beiden Protagonistinnen dann halt weiter, also wo es halt weitere Geschichten gibt. Aber es ist jetzt nichts, wo wir uns schon, wo wir den Raum schon für aufgemacht haben. Das ist es noch nicht. Es heißt nicht, dass ich nie was mit anderen machen möchte, weil, wie gesagt, ich genieße das ja. Ich finde das ja total cool. Aber meistens ist es so die Anfangsphase, die ich total cool finde. Und dann wird es zu einer Verpflichtung und dann finde ich es nicht mehr cool, weil ich habe so viel in meinem eigenen Autorinnenleben und auch Privatleben, dass ich Verpflichtungen von außen nicht will. Ich will es einfach nicht. Und deswegen ist es cool, so ein Projekt anzufangen und was zusammen zu, also so was Abgestecktes zusammen auf die Beine zu stellen. Aber es ist für mich nicht cool, das langfristig zu machen.
Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, weil wir jetzt auch schon am Ende des Jahres
Oh
sind.
ja.
Und du hast ja schon gesagt, für nächstes Jahr hast du schon deine Yogalehrerausbildung geplant. Auf was können sich denn deine LeserInnen so freuen? Also was hast du denn für nächstes Jahr so an Buchprojekten geplant?
Wahnsinnig viel. Ich habe heute auch gerade erfahren, ich veröffentliche nächstes Jahr auch wieder mit Amazon Publishing, also mit Tinte und Feder Bücher. Und es werden tatsächlich alle 4 Bücher der Reihe, die ich gerade fertig geschrieben habe, gerade vor ein paar Tagen, die werden nächstes Jahr rauskommen. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil also das sind 4 relativ, es ist insgesamt ein sehr großes Buchprojekt und es sind auch sehr intensive Bücher. Da bin ich super gespannt, was daraus wird. Ich werde nächstes Jahr endlich wieder mein Thriller veröffentlichen. Es ist ein Ostsee-Thriller, weil ich dachte so, ist ja ganz gut. Also letztendlich meine Thriller spielen ja immer am Meer. Und ich habe aber nie gesagt, wo sie spielen. Und jetzt dachte ich sage einfach, dass sie an der Ostsee spielen. Dann kann ich gleich diesen Ostsee-Thriller-Trend noch ein bisschen mitnehmen, der ja nicht abzureißen scheint. Und mal gucken, wie das läuft. Ist auch wieder ein Versuch, ne? Ist auch wieder Experimente. Das liebe ich ja total, einfach Sachen auszuprobieren. Dann kommen mindestens 5 Kurzromane von meiner dritten Usedom-Kurzromanreihe raus. Und das sind bisher die Bücher, die ich geschrieben. Ach so, und ich hab tatsächlich auch noch ein Sachbuch schon vor Monaten fertig geschrieben, also Sachbuch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was ich auch sehr gerne veröffentlichen würde. Und ich werde ein neues Pseudonym auch aufmachen. Dazu schreibe ich aber in meinem Newsletter und auf Patreon noch ein bisschen mehr. Das ist noch nicht so ganz spruchreif. Und das Ding ist halt, dass diese ganzen Bücher fast, also die sind auf jeden Fall Ende Januar alle fertig geschrieben. Ne, also diese Reihe, Tides of Hope heißt die, die mit Tinte und Feder rauskommt, die ist komplett fertig geschrieben. Die ist jetzt, das ist der erste Teil schon komplett durchs Lektorat durch. Und die anderen gehen dann jetzt ins Lektorat. Und der Thriller, der ist auch, da bin ich jetzt bei 14.000 Wörtern, der ist auch nächste Woche wahrscheinlich fertig. Das ist so crazy. Dieses neue Pseudonym, die Bücher sind auch bald fertig. Und die Ostsee-Reihe, die ist schon seit Monaten fertig geschrieben. Das ist so krass. Das kriegt man halt, wenn man wirklich den Fokus komplett setzt. Es ist wahnsinnig viel, Leute. Es ist nichts, was man nachmachen sollte, wenn man noch ein Leben haben möchte. Wenn man, es ist, aber es ist, also für mich war es einfach auch der Ansporn mit dieser 1 Million Wörtern, einfach zu gucken, was ist denn möglich. Ich möchte es aber nicht wiederholen. Also ich werde trotzdem jeden Tag schreiben, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut, wie sehr mich das mit mir selbst verbindet. Ich werde aber es limitieren auf 1 Stunde am Tag, was auch schon 2000 Wörter sind. Das sind 730.000 Wörter, wenn ich wirklich jeden Tag das machen sollte. Was dann wiederum auch 12 Romane in meiner durchschnittlichen Länge sind. Also von daher mal gucken, welche Bücher dabei entstehen werden. Das weiß ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall weiter im Bereich Ratgeber-Roman, also Inspirationsroman, Gedankengeber-Roman. Da will ich auf jeden Fall am liebsten auch drei Bände wieder rausbringen. Aber was ich dieses Jahr halt auch gemerkt habe, wenn man so viele Bücher rausbringt, hat man eigentlich keine Chance, die alle zu vermarkten. Die laufen, die pushen sich natürlich auch gegenseitig, was cool ist. Aber das einzelne Buch verliert irgendwie so ein bisschen, nicht an Wert, aber an Aufmerksamkeit. Also es ist wahnsinnig schwer, allen Büchern so Aufmerksamkeit zu schenken. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder cool, weil gerade bei den Ostsee-Kurzromanen merke ich dadurch, da will ich ja, dass sie nebenbei laufen. Da will ich wirklich, dass sie sich organisch von ganz alleine aufbauen. Ich will da kein Marketing reinstecken. Ich will mich damit so gut wie gar nicht beschäftigen, weil das ist halt auch eine Form von Einkommensstrom, den ich einfach für mich aufbauen möchte. Aber es ist auch ein bisschen schade, weil ich liebe ja die Bücher, die ich geschrieben habe und ich liebe es auch, über die Bücher zu sprechen, die ich geschrieben habe. Deswegen mal gucken, was dann nächstes Jahr wirklich alles kommt.
Ja, auf jeden Fall, ja, einiges an Büchern kommt man ja gar nicht hinterher mit lesen, aber wow, richtig cool. Ja, Andrea, ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr an dich.
Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert super gern. Ich beantworte jede Frage, die ihr mir stellt. Ja, Julia, vielen, vielen, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Das war total schön.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht und ich konnte ja auch wie immer aus unseren Gesprächen sehr viel auch wieder für mich selbst mitnehmen.
Ja, das geht natürlich total rückwirkend. Ich nehme auch immer total viel mit, wenn wir uns unterhalten. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass gerade du das mit mir hier gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mehr über Julia und ihren Podcast Bücher und Sonntage wissen wollt, dann findet man dich wo?
Auf Instagram unter @JuliaZieschank und den Podcast Bücher und Sonntage, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
Und Julia hat immer richtig, richtig tolle Interviewpartner. Also auf jeden Fall reinhören. Denn es sind alles Autoren, oder? Hast du auch schon mal jemand anders gehabt?
Ich hatte auch schon eine Lektorin, eine Literaturagentin, einen Podcast, HörbuchsprecherInnen. Also eigentlich eine bunte Mischung. Übersetzerin hatte ich auch schon da.
Also, wenn ihr euch mit dem Thema Bücher beschäftigen wollt oder einfach euren Lieblingsautoren, Autor auch mal hören wollt, denn du hast auch schon richtig krasse Namen drin gehabt. Was waren so die krassesten Namen für dich?
Ja, definitiv Sebastian Fitzek und Cornelia Funke, die ja sogar zweimal zu Gast war. Lars Ament war auch schon bei mir im Podcast. Und jetzt in der aktuellen Folge ist Joanna June zu Gast. Und die ist ja vielleicht auch vielen von euch gerade auf BookTube ein Begriff.
Mega
Genau.
cool. Mega, mega schön. Okay, ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr die Sachen haben wollt, die findet ihr auf andreawill.de. Pullis, Tassen und Schürzen. Eine wunderschöne Schürze. Ich zeige mal ein Foto. Wir wünschen euch eine richtig tolle Zeit. Denkt daran, wie wertvoll ihr seid und sagt heute mal Ja zu euch.
Und
Und
ich liebe mich.
ich liebe mich. Jetzt alle mal zusammen. Ich liebe mich.
Ich liebe mich.
Schön. Habt ihr die Energie gespürt? Mega, mega schön. Also, ihr habt es verdient, eure Träume zu leben. Also geht für euch los und fühlt euch umarmt. Macht's gut, eure Andrea
Tschüss.
und Julia. Tschüss.